Herzlich willkommen bei Synapsengulasch, dem Podcast für wissenshungrige Therapeutinnen und Therapeuten. Wir möchten mit spannenden Gästen in Austausch kommen und über den Tellerrand der Neurorehabilitation hinausschauen. Wir, das sind Jakob Thiebel, Ergotherapeut mit Studium in angewandter Psychologie und
Martin Huber, Physiotherapeut, Master in Neurorehabilitation und Dozent an der ZHW in Winterthur. Unsere Gäste sind Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Sie haben im weitesten Sinne mit der Neuroreha zu tun, zeigen jedoch ungewohnte Facetten und Perspektiven auf.
Herzlich willkommen bei Synapsengulasch. Unser heutiger Gast ist Otto Kruse. Herr Kruse, Sie waren lange tätig an der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Sie sind Psychologe und Schreibforscher und Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, das wissenschaftliche Schreiben als ein Forschungsfeld zu etablieren und Menschen Schreibkompetenz didaktisch zugänglich zu machen. Und das Thema, über das wir mit Ihnen heute sprechen möchten, ist das Thema kritisches Denken. Und wir freuen uns, dass Sie unser Gast heute sind und dabei sind bei Synapsengulasch. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich auch, mit Ihnen sprechen zu können.
Wir kennen alle den Spruch, Denken ist Glückssache. Ich gehe davon aus, Herr Kruse, dass das für Sie nicht zutrifft, denn Sie setzen sich intensiv mit dem Denken, genauer gesagt mit dem kritischen Denken auseinander. Warum ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, sich damit zu beschäftigen?
Ja gut, Denken ist etwas, was wir den ganzen Tag tun, ja, mehr als handeln. Wir denken eigentlich immer und ununterbrochen, auch wenn wir nicht irgendwie was Fachliches bedenken. Und Denken ist Grundlage für alle unsere Berufe. Und zu wissen, wie Denken geht und wie man Denken gegen alle möglichen Fehler absichern kann, das ist schon eine ganz, ganz, ganz zentrale Kompetenz. Dazu schicken wir ja junge Kinder in die Schule und junge Menschen ins Gymnasium und dann an die Hochschule, damit sie denken lernen. Verrückterweise ist trotzdem das Denken eine relativ unterbelichtete Stelle in unserer ganzen Hochschuldidaktik.
Genau, und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Es geht nicht nur ums Denken allgemein, sondern sogar noch ums das sogenannte kritische Denken. Was ist denn kritisches Denken genau?
Kritisches Denken hat sich als ein Begriff eingebürgert, mit dem man alle möglichen Qualitätsanforderungen an das Denken behandeln kann. Es ist ein sehr breiter Begriff, ein Wertebegriff, so ein ähnlicher Begriff wie Gerechtigkeit. Ja, das ist ein ganz fundamentaler Begriff. Gerechtigkeit wollen wir alle haben. Aber wenn es darum geht zu sagen, was Gerechtigkeit genau ist, dann kommen wir alle ins Schwimmen. Ja, oder gar wie man Gerechtigkeit verwirklicht. So, beim kritischen Denken haben wir also einen ähnlich breiten Bedeutungshof um diesen Begriff, mehrere Kerne. Und dazu gehört sowas wie selbstreflexives Denken. Ja, man muss also einen Bezug zum eigenen Denken haben, das steuern können, es wahrnehmen können auch die Anforderungen kennen, die daran gestellt werden, also qualitätsbewusstes Denken. Ja. Dann haben wir so Traditionen wie das skeptische Denken. Das ist ein uralter Gedanke der Philosophie, der in der Antike schon eine große Rolle spielt. Da bekriegten sich die Skeptiker mit den Dogmatikern. Ja. Die Dogmatiker glauben, es gäbe festes, sicheres Wissen und die Skeptiker sagen, nein, das ist alles flüssig und man kann überhaupt nicht zu festen Aussagen kommen. So, heute wissen wir, dass wir das kritische Denken nicht wirklich an der Skepsis festmachen können. Das ist keine positive Erkenntnistheorie, aber so eine Portion skeptisches Denken gehört einfach dazu. Ja. So. Ja, kann ich noch ein paar mehr Sachen nennen, die wir heute gemeinhin damit abhandeln?
Ja. Ja, also was interessant wäre, Sie haben gesagt, es geht um ein bestimmtes Qualitäts, Bewusstsein fürs Denken oder eine bestimmte Qualität des Denkens. Ich habe auch in der Literatur von Ihnen gelesen, es gibt Qualitätskriterien, zum Beispiel die sogenannten intellektuellen Standards, die da eine Rolle spielen. Können Sie dazu uns noch was sagen?
Ich weiß nicht, wo Sie das gelesen haben. Das kritische Denken ist eher kein standardisiertes Denken, ja? Wiewohl es das durchaus einschließt. Aber Denken einfach nach Standards ist Abarbeiten von Denkaufgaben. Ja, das machen heute die Computer, das machen wir gar nicht mehr selber. Ja? Das kritische Denken ist eher ein Denken, was sich von den Standards lösen kann. Ja, was die Übersicht behält, was die wirklichen Aufgaben auch hinter den Standards sind. Und kritisches Denken ist vor allem ein Denken, das weiß oder das sich bewusst ist, dass wir nie zu optimalen Denkergebnissen kommen können. Ja, wir können also das kritische Denken nicht am Produkt festmachen, das was herauskommt, sonst hätten wir ja ein Tool, mit dem wir immer richtig denken, sondern es ist ein Denken, was eher den Prozess steuert. Ja, was muss ich tun, damit ich zu einer optimalen Aussage kommen kann? Ja, oder eine Definition, die häufig verwendet wird, kritisches Denken heißt, Meinungen so zu begründen, dass es keine bessere Begründung gibt. Und das heißt, so lange daran rumzukauen, ja, bis man alle Argumente pro und gegen, alle Evidenz und so weiter dazu gesichtet und einbezogen hat.
Ja. Der Begriff intellektuelle Standards, der kommt von Linda Elder und Richard Paul. Ja. Und ich glaube, also das klingt tatsächlich möglicherweise so statisch, Standards, aber so wie ich es auffasse, ist es tatsächlich, sind es so Orientierungspunkte wie Klarheit im Denken, Richtigkeit, ja, die Präzision, die Relevanz, die Logik und solche Aspekte. Ja.
Paul und Elder sind sehr, sehr lange schon in diesem Geschäft und haben für mein Gefühl es ein bisschen übertrieben, damit die Kriterien zu benennen. Versuchen Sie mal klar zu denken. Was heißt das? Ja? Wir denken entlang von Themen. Und wenn wir zu viele Qualitätskriterien haben, dann verknotet sich das Denken. Ja, und deshalb haben die einfach zu viele Anforderungen an das Denken formuliert, die wir aber kaum, also die beim Denken selbst, ja, so nicht verwirklichbar sind. Ja. Ich denke mir, dass kritisches Denken eher wie ein Prozess des Navigierens ist. Ja. Ich habe ein Thema, über das ich nachdenke und verschiedene Orientierungspunkte. Und die sind nicht eindeutig, ja. Weil kritisches Denken heißt in der Regel, dass ich mit etwas umgehe, was wir noch nicht gelöst haben. Und dann ist die Frage, wie komme ich jetzt weiter mit dem Denken? Ja, das eine ist, ich kann in Dogmatismus verfallen, altes Denken holen und das anwenden. Ja, oder ich kann versuchen, Qualitätskriterien einzuführen, aber die bringen mich nicht wirklich weiter. Das Beste ist, diese verschiedenen Orientierungspunkte nacheinander einzubeziehen und zu schauen, wohin ich dann segle. Ja, das ist mehr als mehr etwas sich treiben lassen. Und wenn ich ein Ergebnis habe, dann kann ich tatsächlich Qualitätskriterien anwenden. Ja, was Paul und Elder da beschrieben haben, ist eher etwas, was für wissenschaftliche Gemeinschaften typisch ist. Die müssen sehr, sehr, sehr gezielt und genau kontrollieren, was sie behaupten und was als gültiges Wissen gelten soll. Da sind die Kriterien richtig. Aber das individuelle Denken darf um Gottes Willen nicht so einschränken, sonst kommt man nirgends hin.
An der Stelle, Herr Kruse, würde ich gerne versuchen, den Brückenschlag zu machen zur Therapie. Sie haben eben den Skeptizismus angesprochen und auf der einen Seite müssen wir kritisch sein und Dinge auch hinterfragen und uns Gedanken darüber machen, um eine Meinung zu bekommen über ein bestimmtes Thema. Auf der anderen Seite haben wir als Therapeuten unsere Patienten vor uns. Und was es ja zunehmend gibt, sind Behandlungsleitlinien, die uns helfen sollen, klinische Entscheidungen zu treffen, die nach Evidenzlage dann eben auch zu möglichst guten Behandlungsentscheidungen führen und zu guten Therapien. Und Können Sie da vielleicht einen Tipp geben in diesem Spannungsfeld, wie viel kritisch sein muss der Therapeut in seinem Alltag auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo muss er aber auch gewisse Dinge als gegeben nehmen, damit er auch überhaupt entscheidungsfähig ist und seine Therapie gestalten kann auf irgendeine Art und Weise?
Das ist eine gute Frage, ja. Also gehen wir zunächst mal davon aus, wozu diese Leitlinien oder Richtlinien für Therapien da sind. Mhm. Ja, das ist ja etwas, was ihre wissenschaftliche Gemeinschaft entwickelt hat, um praktisches Handeln sicherer zu machen. Ja, das Denken gegen Irrtümer abzusichern und auch so etwas wie ein kollektives Verständnis zu entwickeln. Mhm. Das ist schon ein wichtiger Teil des kritischen Denkens eines Fachs. Ja, und man ist schon sehr gut beraten, sich damit gut auseinanderzusetzen und auch daran anzulehnen. Ja. Man hat aber das kritische Denken noch eine zweite Seite. Ja, das ist wieder diese skeptische Seite, dass man nicht alles, was von einer Gemeinschaft entwickelt worden ist, auch gleich als richtig annehmen muss. Ja. Man braucht seine Freiheitsgrade. Man muss die eigene Erfahrung mit einbeziehen. Ja. Und man muss das, was vorgegeben ist, mit dem eigenen Verständnis immer abgleichen. Ja, dieses Denken ist immer Selbstdenken, hat Kant einmal gesagt. Das hat er ja so uns ins Stammbuch und so auch in unser deutsches Denkbewusstsein hineingeschrieben. Es muss alles durch den eigenen Kopf gehen. Ich muss es nachvollziehen können, damit einverstanden sein und letzten Endes den Kompass für das, was ich als richtig ansehe, in mir selber finden. Ja. Das ist der Unterschied. Ja. Wenn ich nur abarbeite, was die Richtlinien mir vorgeben, ja, orientiere ich mich an einer äußeren Autorität. Ich muss es mir zu eigen machen, es selbst durchdenken, ja, selbst konkretisieren und dann gerate ich auch an die Widersprüche. Ja, das, was mir nicht einleuchtet, wo meine Erfahrungen anders sind, ja, wo ich Akzente anders setze, oder auch, wo ich anfangen muss, mit meiner Gemeinschaft zu diskutieren, weil da vielleicht etwas nicht in Ordnung ist. Ja? Also da ist kritisches Denken durchaus ein Eiertanz zwischen dem Vorgegebenen, dem kollektiven Wissen und dem, was ich selber als richtig ansehe. Und wir finden da keine 1:1 Lösung zwischen den beiden. Ja? Ich darf weder mir selbst allein vertrauen, dann gehe ich in die Irre, noch darf ich mich blind auf die Vorgaben vertrauen. Weil die verändern sich alle 10 Jahre, das wissen wir alle. Ne? Die sind nicht perfekt, sondern die geben immer nur den augenblicklichen Wissensstand wieder. War das eine Antwort auf Ihre Frage?
Ja, Sie lassen es natürlich ein bisschen in dem Spannungszustand am Ende. Ja. Das ist genau die Schwierigkeit. Also so wie Sie es beschreiben, so fühlt es sich auch an. Und so hören wir es natürlich auch in Gesprächen mit Therapeuten. Das ist eben diese Ambivalenz. Oder auf der einen Seite muss ich diesem wissenschaftlichen Wissen vertrauen. Auf der anderen Seite habe ich meine persönliche Erfahrung. Und ich fand es interessant, dass Sie das eben so betont haben. Das ist ja auch etwas, was die evidenzbasierte Medizin oder die evidenzbasierte Praxis ja auch so definiert hat, dass man das eigentlich sinnvoll ineinander verbinden muss. Und ich glaube, die Schwierigkeit liegt da drin, wie sieht das konkret in der Praxis aus? Was ich auch raushöre, ist, am Ende ist es ein Dialog. Also ich führe einen inneren Dialog oder ich nehme neues Wissen auf, sei es jetzt aus einer Leitlinie, ich verarbeite das und spreche mit mir selber sozusagen ja gedanklich darüber. Und auf der anderen Seite muss ich dann auch den Dialog suchen und mit anderen Menschen, also mit meiner Community oder vielleicht eben auch mal mit fachfremden Disziplinen darüber in einen Diskurs gehen. Wie gestaltet man so einen Diskurs, damit er funktioniert und nicht plötzlich die Fronten aufeinander knallen und man nicht vorwärts kommt im Erkenntnisgewinn?
Ja, vielleicht ein Punkt davor noch. Der Diskurs ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselbegriff dabei. Wir haben mehrere Aspekte, die wir da berücksichtigen müssen, wenn die Frage ansteht, ist jetzt eine bestimmte Richtlinie oder Vorgabe richtig oder falsch? Ja? Wir wissen heute, dass diese Einordnung in richtig oder falsch nicht wirklich lohnend ist, weil wir haben keine ewigen Wahrheiten. Wir können uns nur annähern. Ja? So, jetzt haben wir aber trotzdem einige Anhaltspunkte, die wir berücksichtigen können. Das eine ist die Empirie. Ist das geprüft? Können wir uns darauf verlassen? Das zweite ist die gedankliche Einordnung. Sind die Gedanken klar formuliert und sind sie kongruent mit anderen theoretischen Systemen? Passen sie also in einen theoretischen Kontext? Das dritte ist die Praxis. Ja, kann ich die, wenn ich diese Vorgaben in die Praxis umsetze, komme ich zu guten Ergebnissen? Ja? Und das vierte ist der Diskurs. Alles, was wir heute machen, müssen wir und ist mit anderen abgesprochen und sagen wir mal, der Konsens mit anderen ist auch ein wichtiges Kriterium für die Gültigkeit, Brauchbarkeit von Wissen. Ja. Und ich denke, das kennen Sie auch aus Ihrer eigenen Arbeit, dass die Abstimmung mit anderen einem sehr schnell eine gute Portion Sicherheit gibt. Ja, wenn alle anders das ähnlich sehen. Ja. Oft haben wir aber dann mehrere Stimmen, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und dann ist weiterer Aushandlungsbedarf. Ja. Wir können also zu gesichertem Wissen nicht anders als durch Aushandeln kommen. Ja. Argumentieren, Argumente austauschen, Begründungen für Argumente, Theorien anführen, eigene Erfahrungen anführen, das ist das, was uns langsam weiterführt, bis dann irgendwann eine Frage geklärt ist. Ja. Viele Fragen haben so eine Konjunktur, viele Themen, ja, die diskutiert man eine Weile und plötzlich hat sich ein Konsens herausgebildet und dann kommt die nächste Frage, die man dann diskutieren kann. Das kritische Denken sagt einem eigentlich nur, dass man offen bleiben muss. Ja, das ist wieder das Navigieren. Diese vier verschiedenen Pole, die ich da genannt habe, die Kommunikation mit einer theoretischen Einbettung, Praxis und empirische Begründetheit, die muss man immer sozusagen gleichzeitig berücksichtigen.
Das bringt mich auf die Frage der Erlernbarkeit. Also jetzt haben wir so die Eckpunkte abgesteckt und nochmal klargelegt, dass es ein Spannungsfeld gibt zwischen Evidenz einerseits und dem, was Sie innerer Kompass genannt haben, und dazwischen bewegen wir uns. Das, ich gehe davon aus, dass das erlernbar ist, dass das nicht einfach ein Prozess ist, den wir begehen können oder meistern können. Ich glaube, das war auch Teil Ihrer Arbeit, zum Beispiel an der ZHW, genau sich zu überlegen, wie können wir das jungen Menschen, die im Studium sind oder vielleicht auch in der Ausbildung, beibringen. Wie funktioniert das denn?
Kleine Kinder im Schulalter, wenn die anfangen, müssen sie lernen, einzelne Gedanken klar zu fokussieren. Ja? Wenn man also so 6- bis 7-Jährige etwas erzählen lässt, dann müssen sie aus ihrem Gedächtnis mehrere Ereignisse oder Gedanken heraufholen und sie in eine Reihenfolge bringen. Und dann merken sie schon, so die 6-, 7-Jährigen haben da ganz große Probleme, Gedanken unabhängig für sich vor ihrem inneren Auge zu betrachten. Also ein Großteil des schulischen Trainings, das wir Kindern geben, bezieht sich darum, Gedanken genauer ins Auge fassen zu können. Und dann lernen sie langsam etwas besser mit den Gedanken umzugehen, sich die Gedanken zu merken, sie in Sprache zu verfassen, über die Gedanken zu reden, 2 Gedanken miteinander zu verbinden, 3 Gedanken miteinander zu verbinden und so weiter. Ja. Das ist so etwas wie die Basis, die wir brauchen. Dann gibt es einen anderen Punkt des Erlernens, wo fängt denn das Denken an, kritisch zu werden? Ja. Da gibt es mehrere Punkte. Der eine ist der Punkt, an dem, das sind dann schon Jugendliche, anfangen, Verantwortung für das eigene Denken zu übernehmen. Die lernen also irgendwann, halt, jetzt, da habe ich was falsch gedacht, was kann ich denn tun, um das besser zu denken? Damit beziehen sie sich auf das eigene Denken und fangen an, es selber zu steuern. Und irgendwann, wenn sie dann an die Hochschule kommen, fangen sie an, ihre eigene intellektuelle Entwicklung selber zu steuern. Das muss man in die eigene Hand nehmen. Ja, den Intellekt zu entwickeln, das ist eine Aufgabe wie die künstlerische Entwicklung. Ja. Oder ich bin Schachspieler und jeder, der gut Schach spielen lernen will, muss seine schachliche Entwicklung irgendwann selbst in die Hand nehmen. sonst geht das nicht weiter. Ja? Sport ist das Gleiche und so weiter. Ja? Also das ist so, sozusagen der Impuls, den eigenen Intellekt zu entwickeln. Dann haben wir im Studium noch einen ganz wichtigen Punkt, der nennt sich epistemische Entwicklung. Das ist eine Forschung in Richtung, die ist so in den 50er Jahren mal entstanden. Das waren anfangs Studienberater, haben angefangen zu schauen, wie sich das Verständnis von Wahrheit zum Beispiel entwickelt. Ja, wenn die im Studium ankommen, haben die oft noch so absolute Vorstellungen von wahr und falsch und denken, der Professor erzählt mir, was wahr ist, ja, der ist im Besitz von Wahrheit. So, und das relativiert sich dann im Laufe der Zeit und dann müssen sie also ein Konzept davon finden, was Wissen ist und wie Wissen begründet wird und so weiter. Also diese epistemische Entwicklung ist etwas, was sich so im Verlauf des Studiums sehr stark transformiert. Ja, und das ist natürlich der Punkt, wo wir im Studium am besten ansetzen können. Ja? Wobei beide, also die Induktion von Selbstständigkeit, wie machen wir die Studierenden selbstständig, sehr wichtig ist. Da hat Bologna leider lange Zeit in die falsche Richtung gezogen. Ja? Und das Zweite ist, wie können wir die epistemische Entwicklung fördern? Ja. Und die hängt also im Studium sehr eng zusammen mit dem, was heute sehr viel stärker beachtet wird, nämlich das forschungsbasierte Lernen. Ja, Forschung, haben wir gesagt, das können wir auch als einen Teil kritischen Denkens sehen, wie wir auch kritisches Denken als Teil der Forschung sehen können. Ja, und wir können also ein Verständnis von kritischem Denken auch nicht ohne Verständnis von Forschung entwickeln. Das gehört zusammen. Ich muss wissen, wo das Wissen herkommt, wie wir Wissen sicher machen. Und Denken ist immer ein gezielter Umgang mit Wissen. Ja? Wissen ohne Denken macht keinen Sinn und Denken ohne Wissen führt gar nirgends hin. Ja? Das war jetzt etwas über die Erlernbarkeit des kritischen, des Denkens und dann des kritischen Denkens.
Ja. Ja. In Ihren Arbeiten darüber betonen Sie auch die Bedeutung des Schreibens und des Lesens. Das war jetzt ja auch schon, glaube ich, so rauszuhören, dass eben diese zwei Fähigkeiten da natürlich schon, beziehungsweise zumindest das Lesen, eine ganz große Rolle spielen.
Ja. Also das Lesen ist ja im Prinzip Nachvollziehen von Gedanken, die andere verschriftlicht haben. Ja. Und die andere allerdings nicht nur verschriftlicht haben, sondern auch enorm verdichtet haben. Ja. Würden wir alles so schreiben, wie wir reden, wäre das sehr viel einfacher. Ja. Das sind wir sehr viel erzählender. Aber die Verdichtung macht es dann oft schwierig, die Gedanken zurückzuverfolgen, die ein Autor oder eine Autorin hatten, als sie das geschrieben haben. Und das Schreiben wiederum, beim Schreiben verpacken wir ja eigene Gedanken in Text. Ja. Den anderen dann wieder, Gedanken, die andere dann wieder aus dem Text herausnehmen müssen. Und dieses Schreiben ist heute, ja, verstehen wir heute als sowas wie den Königsweg zum kritischen Denken. Und zwar deshalb, weil es keine andere Gelegenheit gibt, bei der wir so lange an einzelnen und an eigenen Gedanken arbeiten können. Ich deponiere meine Gedanken da auf meinem Computer, auf dem Bildschirm, kann sie wieder lesen, ich verbessere sie, ich prüfe nochmal, ist das das, was ich wirklich denke, dann füge ich einen zweiten Gedanken dazu, dann importiere ich etwas aus der Literatur, also Gedanken von anderen, bringe die mit meinen Gedanken in Beziehung, dann strukturiere ich meine Gedanken, dann bespreche ich sie mit anderen, gehe wieder zum Überarbeiten. Also das ist eigentlich Denkarbeit pur und wir sind bei dieser Denkarbeit dauernd damit konfrontiert, dass wir ja selber nicht genau denken. Und erst nachdem wir ziemlich lange an unseren Gedanken gefeilt haben, fangen die an, uns selber auch richtig vorzukommen. Aber diese Konfrontation mit der eigenen Unzulänglichkeit des Denkens, aber auch der Chance, die eigenen Gedanken langsam zu verbessern, ja, das ist das, was das Schreiben ausmacht. Und in diese Kunst müssen wir halt die Studierenden einführen, ja, und ihnen auch die verschiedenen Dimensionen, die das Schreiben hat, langsam zugänglich machen. Ja, gerade das wissenschaftliche Schreiben ist ja dann ein hochnormiertes Schreiben. Es ist halt, ja, aber wichtig, dass wir da die Schreibgeschichte sehr früh produktiv gestalten. Das geht in der Schule los und dann an der Hochschule weiter.
Herr Gruse, ich würde gern nochmal auf den Gedanken zurückkommen, dass Schreiben der Königsweg des kritischen Denkens ist. Dieses Bild, der Ausdruck gefällt mir sehr gut. Es ist klar, dass in akademischen Ausbildungen oder dass akademische Ausbildungen in eine Abschlussarbeit münden, wo Inhalte verschriftlicht werden. Jetzt gibt es aber ja auch die sehr praxisorientierten Ausbildungen wie Ergotherapie und Physiotherapie in Deutschland. Dort ist es ja in weiten Teilen noch nicht akademisiert. Dort mündet die Ausbildung nicht in einer schriftlichen Abschlussarbeit. Sehen Sie das als Manko oder gibt es andere Möglichkeiten, das Fehlen der Verschriftlichung dann zu kompensieren und in diesem Kontext auch kritisches Denken zu lernen?
Wenn man also dieses Verschriftlichen von Gedanken nicht als didaktisches Mittel zur Verfügung hat, fehlt einem schon was. Ja. Man kann aber kritisches Denken auch über die Mündlichkeit entwickeln. Ja. In jedem Seminar tun wir das. Wir reden darüber, ob das jetzt eine sinnvolle Aussage war, ob diese Theorie stimmt, ob dieser Praxisvorschlag Hand und Fuß hat und so weiter. Ja, also darüber kann man auch kritisches Denken entwickeln. Und wir brauchen auch kritisches Denken in der Praxis, ja, vielleicht sogar mehr als in den akademischen Bereichen oder in den Grundlagenwissenschaften, weil wir einfach eine Dimension mehr im Spiel haben. Ja. Grundlagenwissenschaften kommen mit drei Elementen aus, ja, Diskurs, Theorie und Kommunikation. In der Praxis haben Sie immer die vierte Dimension noch mit dabei. Und das erfordert nochmal zusätzliche Überlegungen, wie man das kritische Denken in der Praxis verankern kann. Ja. Und ich denke, das ist etwas, was die Ausbildungen, die jetzt nicht akademisiert sind, auch machen. Ich selbst habe das im Bereich der sozialen Arbeit eine Weile mitgemacht. Die ist ja auch sehr, sehr praxisorientiert. Und da ging es vor allem darum, konzeptuelles Denken in Gang zu setzen. Wir haben da gesehen, dass wenn wir die Studierenden in die Praxis schicken, die mussten lange Praktika machen, dann gehen die hin und dann schwimmen die da mit. Und wenn sie die Leute kennengelernt haben und so ungefähr wissen, was man tut, dann geht es ihnen ganz gut und sie machen das Gleiche wie die anderen. Aber sie lernen nichts. Ja? Was sie brauchen, ist konzeptuelles Denken. Was tut diese Institution? Was sind die Klienten? Was sind die Verfahrensweisen? Und so weiter. Und dazu brauchen sie die Konzepte. Und erst wenn sie die Konzepte haben, können sie beurteilen, was tatsächlich in diesen Institutionen passiert. Ja, dann haben sie also ein eigenes, sozusagen ein theoretisches Gerüst, was sie gegen die Praxis halten können und womit sie ein Urteilsinstrument haben gegenüber dem, was praktisch passiert. Nur einfach in die Praxis rein und mitmachen, dann fehlt also der gedankliche Hintergrund, um das auch verstehen und entwickeln zu können.
Da fällt mir spontan der Spruch ein, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.
Ja, das. Ja, ich glaube, das schreibt man Kurt Lewin zu. Ja,
genau. Ja. Und da ist ja schon was dran. Und diesen theoretischen Bezugsrahmen würde eben dann die Ausbildungsstätte oder die Schule in dem Fall liefern.
Sollte sie liefern, ja.
Da sind wir dann auch so beim Thema Rahmenbedingungen fürs kritische Denken. Also das kritische Denken ist ja nicht was im Vakuum stattfindet oder was nur eine persönliche Angelegenheit ist, sondern es findet ja auch in einem sozialen Kontext statt. Da wollten wir Sie fragen, Rahmenbedingungen könnten ja auch bestimmte Interessen sein, die Institutionen wie Parteien oder Organisationen von Aktivisten zum Beispiel sind oder darstellen, kann kritisches Denken interessegeleitet sein? Oder bedeutet kritisches Denken immer, dass es interesselos oder ergebnisoffen sozusagen ist?
Ja, sehr schöne Frage. Auf der einen Seite erfordert kritisches Denken eine Auseinandersetzung mit eigenem Interesse und die Fähigkeit, eigene Interessen relativieren zu können. Ja? Das sehen wir im Moment bei den Querdenkern, die gehen vom eigenen Interesse aus. Ich habe keine Lust, mich impfen zu lassen. Das hat Nebenwirkungen. Ja? Und bauen ihre Argumentation auf diesem persönlichen Interesse oder Bedürfnis auf und sehen nicht, dass das gar nicht individuell ist. Es ist eine kollektive Angelegenheit. Ja? Impfschutz ist ein kollektiver Schutz. Ja? Und es ist sehr, sehr wichtig, die eigenen Interessen identifizieren zu können und sie auch gegen theoretische Positionen, also das, was man behauptet, abwägen zu können. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass sich das Denken und auch das kritische Denken oft an den Reibungsflächen einer Gesellschaft entwickelt oder einer Institution. Ja? Also wenn ich von meiner Hochschule zu was gezwungen werde, was ich nicht gut finde, dann fange ich an, dort genauer nachzudenken. Wieso gefällt mir das nicht? Ja? Oder wenn junge Menschen das Gefühl haben, ihre ganze Zukunft wird von einer Gesellschaft verbaselt, ja, weil die also nicht ökologisch denken und handeln kann. Ja, dann entzündet sich daran das Denken. Und das ist etwas, was an den eigenen Interessen entlang geht. Ja. Also es ist per se nicht verkehrt, die eigenen Interessen ins Spiel zu bringen. Man lernt dort sehr viel über das Argumentieren, über das Aushandeln, über gegenläufige Interessen, gegenläufige Positionen und so weiter. Und ein Denken, was sich an solchen Gegensätzen entzündet, ist auch immer energetisiert. Und das bringt das Denken richtig in Schwung. Ja? Wenn nichts im Spiel ist, was irgendwie persönliche Bedeutung hat, bleibt das Denken oft blass. Ja? Und das ist auch in der Hochschulausbildung wichtig, Konflikte zuzulassen, wenn nicht sogar anzuzetteln. Also da kriegt das Denken Feuer auf einmal. Ja? Da wird es relevant. Und da fängt man an, in die Tiefe zu bohren und zu versuchen, wie man die eigene Position optimal weiterbringen kann. Das steht natürlich im Widerspruch, ja, dazu, sagen wir mal, das eigene Denken unabhängig von den eigenen Interessen zu betrachten. Ne? Das muss man schon sehen. Aber wenn das in einem bestimmten Kontext ist, kann man das auffangen. Und man lernt daraus. Ja. So. Kann das Denken interessengeleitet sein? Ja, durchaus. Ja. Sollte irgendwann auch relativiert werden. Ich komme selbst aus dieser 68er-Generation und wir haben uns ja heftig mit unserer ganzen Gesellschaft auseinandergesetzt. Ne? Das war vom Denken her oft purer Dogmatismus. Aber es war gegen die damalige Mehrheitsmeinung der Gesellschaft gestrickt. Also es erforderte viel Denkarbeit, diese Gedanken aufzubringen, obwohl rückblickend gesehen sie durchaus nicht sonderlich kreativ oder kritisch waren. Ja, also das Selbstkritische fehlte schon. Ja. Aber gut, ja, die Entwicklung des Denkens ist auch nicht irgendwie eine logische Sache, sondern vollzieht sich halt im wirklichen Leben, ja, und entlang eigenen Interessen.
Ich würde den Fokus gern nochmal auf einen anderen Aspekt des kritischen Denkens richten wollen. Und zwar, Sie haben vorher gesagt, kritisches Denken ist ein Denken, das sich gegen Irrtümer oder Verzerrungen absichert. Wir sind ja nicht nur rationale Wesen, wir sind ja auch emotionale Wesen als Menschen. Und wir haben auch Intuitionen. In welchem Verhältnis steht denn kritisches Denken und Intuition? Intuition ist ja auch eine Möglichkeit, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, auch richtige und gute Entscheidungen. In welchem Verhältnis stehen die beiden zueinander?
Ja, also Intuition wird öfters gegen rationales Denken positioniert. Und Es ist nicht ganz einfach, das einzubeziehen. Vielleicht ein Beispiel aus dem Schach. Ne? Beim Schach kann man manchmal bestimmte, in bestimmten Situationen, wenn man zum Beispiel ein Opfer bringen will, das nicht bis zu Ende durchdenken. Ne? Und dann muss man sozusagen jetzt ein intuitives Urteil fällen. Lohnt es sich, das Risiko einzugehen oder nicht? Ne? Und jetzt macht es einen riesigen Unterschied, ob ich ein erfahrener Schachspieler bin, der schon viele solche Sachen durchdacht hat, oder ob ich ein Novize bin. Ja. Die erfahrenen Schachspieler können ihrer Intuition meistens vertrauen. Ja. Da leuchtet eine kleine Warnlampe auf, wenn die das Gefühl haben, nee, ich komme da nicht zum Ziel. Und diese kleine Warnlampe, die fehlt bei den Novizen. Ja. Also Intuition ist nicht etwas, was gegen das Denken oder die Erfahrung, was als Gegenpol zu sehen ist, sondern es baut auf Erfahrung und auf vielen, vielen vorherigen Denkakten auf und kürzt manchmal den rationalen, ausführlichen Denkprozess ab. Es bleibt aber auch immer etwas Unbestimmtes dabei. Ja? Wenn ich es durchrechnen könnte, wäre es ja keine Intuition. Ja, aber wenn ich es nicht durchrechnen kann, dann sagt mir die Intuition eher ja oder eher nein. So, also wir alle brauchen Intuition, um handeln zu können, vor allem, weil wir oft nicht genug Zeit haben, alles durchzudenken. Ne? Deshalb sollten wir die Intuition einbeziehen, aber nicht gegen das kritische Denken aufrechnen. Das fände ich ein Problem. Ja? Es ist die Folge von kritischem Denken, nicht die Alternative dazu. Ja? Vielleicht bei den Künstlern ein bisschen anders, aber wir sind ja beim rationalen, wissenschaftlichen Denken. Ja? Da sollten wir es einbinden, ja.
Sie sagen ja gerade, dem Novize fehlt diese Erfahrung, die ihm hilft, intuitiv dann Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite finde ich es interessant, ich habe vor einiger Zeit einen Artikel gelesen über Nobelpreisträger zum Beispiel, die natürlich als Wissenschaftler extrem kritisch denken, aber plötzlich dadurch auch eine Art Übermut entwickeln und auch in fachfremden Bereichen dann Meinung oder ja, bestimmte Dinge kundtun, wo sie sehr fest von überzeugt sind, wo sich aber herausstellt, A, sie haben gar keine Ahnung und B, stimmt es auch überhaupt nicht. Also inwiefern bin ich denn auch, wenn ich jetzt kritischer Denker werde oder das dann bin, davor gefeit, dann plötzlich in dieses Extrem umzuschlagen?
Ja, ich bin ja in meinem Leben durch verschiedene Disziplinen hindurchgewandert, ja. Ich komme von der Psychologie her und fand mich dann plötzlich in der Linguistik wieder. Ja. Die haben mir schon gesagt, die haben mir schon sehr deutlich Bescheid gegeben, wenn ich da Meinungen vertreten habe, die ihnen nicht entsprochen haben. Allerdings gab es tatsächlich auch dort eine Reihe von Positionen, die nicht haltbar waren. Ich habe ja angefangen, mich mit dem wissenschaftlichen Schreiben zu beschäftigen. Und das hat die Linguistik damals nicht gemacht. Weil die Linguistik seit 200 Jahren der Meinung war, dass man das Schreiben nicht lehren kann. Das hat sich Anfang des 18. Jahrhunderts, als man die alte Rhetorik abgeschafft hat, hat sich das als Meinung herausgebildet und blieb in dieser Disziplin erhalten. Ja? Und ich völlig bar jeglichen Wissens über diese Tradition, habe das also einfach gesagt, hier, das müssen wir tun. Ja. Und hatte das Glück, dass ich dieses Tabu, dieses Denktabu der Linguisten damals nicht kannte. Ja. Es gab damals auch viele Linguisten, die gemerkt haben, halt, da stimmt ja was nicht dran. Und die haben auch schnell mitgemacht oder das von sich aus thematisiert. Ja, ich war ja nicht der Einzige. Aber im Großen und Ganzen haben wir es bei den Disziplinen schon mit zwei Dingen zu tun. Sie sammeln einerseits sehr viel Wissen an. Und wenn man das nicht hat, dann haut man öfters grob daneben, wenn man etwas versucht, in diesem Fach zu machen. Auf der anderen Seite stellen die Disziplinen aber auch Fettnäpfchen auf. Ja, also sie tabuisieren bestimmte Denkinhalte, die irgendwann mal als geklärt galten, aber die im Lichte von neueren Entwicklungen gar nicht geklärt sind. Und da hat man als Fachfremder durchaus einen Vorteil, indem man in jedes dieser Fettnäpfchen einfach mal reintritt und dann merkt, dass das vielleicht gar nicht was Falsches ist. Ja. So. Also im Großen und Ganzen finde ich es sehr, sehr angemessen, wenn man sehr vorsichtig ja, in fremde Wissensgebiete oder die Wissensgebiete fremder Disziplinen hineintappt. Ja. Man sollte schon schauen, was da an Wissen vorhanden ist, aber manchmal trifft man da auch eine Goldader, ja, die von einer Disziplin vergessen wurde, tabuisiert wurde ja, oder als nicht ertragreich angesehen wurde. Ja. Da kann man da schon was verändern. Ja.
Herr Kruse, jetzt waren wir ja so ein bisschen schon bei autobiografischen Bezügen. Was mich sehr interessieren würde, wie war denn Ihr Werdegang zum kritischen Denken hin? Wie hat sich das entwickelt? Wie sind Sie darauf gestoßen?
Naja gut, das Erste ist, dass ich aus einer Generation komme, die von sich, die völlig davon überzeugt war, selbstkritisch denken zu können. Ja. Was aber noch nicht wirklich so ein tieferes Verständnis davon bedeutete, was kritisches Denken eigentlich ist. Ja. Mich damit näher zu beschäftigen, das habe ich erst angefangen im Zusammenhang mit dem wissenschaftlichen Schreiben. Wir waren damals in der Lage, dass wir angefangen haben, etwas zu unterrichten, für das wir keine theoretischen Grundlagen hatten. Ja. Ich habe damals im Rahmen der Studienberatung angefangen, Kurse zum wissenschaftlichen Schreiben zu geben, weil das die Fächer nicht gemacht haben. Und alles, was ich dazu aufbieten konnte, waren meine eigenen Schreiberfahrungen. Meine Doktorarbeit hat mich da schon einiges gelehrt, aber es fehlte eine theoretische Grundlage. Und da haben wir angefangen zu suchen und verschiedene Dinge gefunden, die nicht ganz befriedigend waren, wie diese kognitiven Grundlagen, die zwar was über das Denken sagen, aber nicht über das wissenschaftliche Denken oder linguistische Ansätze. Die Sprache trägt bei, aber es ist auch nur ein Element und so weiter. Und dann hat ein amerikanischer Kollege eine Grundlage geschaffen, indem er kritisches Denken, selbstständiges Lernen und Schreiben zusammengebracht hat. Das ist John Bean. Ja, er hat ein Buch Engaging Ideas geschrieben, was in den USA eine sehr wichtige Grundlage für das Schreiben ist, wo er eben diese drei Elemente zusammengebracht hat. Und das war für mich ganz spontan ein Zugang, der mir ermöglicht hat, das ganze Thema kritisches Denken neu aufzugleisen. Ja, es ist selbstständiges Handeln. Ich kann mir von niemand anderem die Feder führen lassen. Ich muss etwas aktiv tun. Ja, ich muss aktiv mit Gedanken umgehen. Ich muss dabei meine eigenen Gedanken reflektieren, also kritisch sein. Ja, und das Schreiben ist das Mittel, was mich dabei weiterbringt. Ja. So. Und John Bean hat das ausgearbeitet, vor allem in Bezug auf die Lehre. Und was mir dann nach einer Weile fehlt, ist ein Verständnis davon, was tue ich denn, wenn ich denke? Also dieser individuelle Zugang zum Denken, noch nicht mal zum kritischen Denken, sondern auch zu der Frage, was ist denn Denken eigentlich? Ja, wir haben auch da enorme Lücken, sowohl von der Psychologie her als auch von der Philosophie her. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was können wir eigentlich tun, um da ein bisschen besseren Zugriff drauf zu kriegen. Ja. Und von da an ging es weiter zum kritischen Denken. Und das war dann also ja ein langer Ritt durch sehr viel Theorie. Die amerikanischen Diskurse sind sehr viel weiterentwickelt, müssen aber auch erst transformiert werden auf unsere Verhältnisse. und auch unsere didaktischen Gegebenheiten, weil das kritische Denken ist ja immer bildungsabhängig. Das fängt man ja nicht von alleine an. Kritisches Denken muss eingefordert werden, muss verlangt werden. Wir brauchen Vorbilder für kritisches Denken. Von allein kommt man da nicht drauf. Allein bleibt das Denken immer einigermaßen chaotisch. So. Okay, ja, autobiografisch, das war sozusagen der Weg über das Schreiben hin zum Denken als einer Grundlage für das Schreiben. Weil wenn wir Schreibende anleiten, haben wir es ja immer mit der Gedankenführung im Text zu tun. Das ist ein schönes deutsches Wort, diese Gedankenführung, die wir in keiner anderen Sprache haben, also von denen, die ich kenne. Ja, aber wir müssen tatsächlich unsere Gedanken irgendwie in dem Text aufreihen, ja, oder auftreten lassen, ja, sie in einer Ordnung bringen, aufeinander abstimmen und so weiter. Und da ist immer auch das Denken im Spiel. Sprache ist auch eine ganz wichtige Sache. Wir können das Denken ja nur dann gut praktizieren, wenn wir uns auch präzise ausdrücken. Die zwei Sachen gehen nicht unabhängig davon, aber das Denken ist auch eine eigene Dimension und auch eine eigene Tradition mit viel. Also wenn wir das Denken jetzt in die Erkenntnistheorie bringen, ja, also wie kann ich zu Erkenntnis kommen, dann haben wir einen riesigen philosophischen Hintergrund, der auch sehr wichtig ist, ja. Und da dilettiere ich auch ein bisschen herum, manchmal in diesem Feld, ja, wo auch wieder viele Fettnäpfchen aufgestellt sind. Ja, aber wir brauchen auch die Philosophie, um richtig denken lernen zu können. Denn gerade so Dinge wie Wahrheit, Kausalität und so weiter, die sind von den Philosophen erarbeitet worden, nicht von den Psychologen, Pädagogen oder Linguisten.
Sie haben gerade von chaotischem Denken noch gesprochen. Das finde ich interessant. Und Martin und ich hatten das in der Vorbereitung auch schon andiskutiert. Aus einigen Reha-Kliniken kennen wir noch so alte Wandelhallen. Und Martin, vielleicht musst du sogar was zu sagen. Du hast dich ja auch mit dem Thema Gehen beschäftigt, viel in letzter Zeit. Also inwiefern spielt auch das Ordnen von chaotischen Gedanken im Hinblick dann eben auch wieder aufs kritische Denken eine Rolle oder inwiefern steht es in Beziehung zur Motorik, also zur Bewegung oder eben zu diesem Gehen, was wir offensichtlich auch schon in der Vergangenheit irgendwo eine manifeste Rolle gespielt hat?
Ja, also bei den Stoikern heißt es doch, dass die im Gehen gedacht haben und Gedanken im Gehen entwickelt haben. Und von daher stellt sich uns die Frage, wie hängen Denken und Bewegen oder Denken und Motorik zusammen?
Die Stoiker haben ja noch zu einem Zeitpunkt gedacht, wo der Übergang von einer mündlich verfassten Intellektualität zu einer schriftlich verfassten noch nicht vollzogen war. Ja. Und die Schriftlichkeit, die entmotorisiert ja das Denken und reduziert es auf eine feine Bewegung mit der Hand. Ja? Ein unglaublicher Vorgang für die Bildung, eine Herausforderung für die Bildung, Kinder dazu zu bewegen, von ihrer Grobmotorik auf diese Feinmotorik, diese winzigen Buchstaben zu schreiben, umzustellen. Ja? Das Denken vorher war sehr viel stärker mit mündlicher Präsentation verbunden. Und da ist immer der ganze Körper beteiligt. Ja. Das Wissen konnte ja anfangs nur mental gespeichert werden, nicht auf Papier oder Papyrus oder so etwas. Ja. Und das wieder herauszubringen, ja, das hat oft Rhythmik erfordert oder Lieder oder deklamieren, ja, das war ein Vorgang, wo der ganze Körper beteiligt war. Was da heute noch von übrig geblieben ist, ja, eher wenig. Ja. Die alte Rhetorik oder überhaupt die Rhetorik ist noch sehr viel stärker mit der Mündlichkeit verbunden. Ja. Da lernt man also nicht nur zu denken, sondern das Denken anderen mitzuteilen. Das ist auch wieder ein Vorgang, wo der ganze Körper beteiligt ist. Beim Schreiben verschwindet der Körper weitgehend. Ja. So, und es bleibt die Feinmotorik. Die will auch mit dem Denken abgestimmt sein. Ja. Also wir haben ja den, durch das digitale Schreiben den Übergang jetzt von der Schreibmaschine zu dem sehr viel komfortableren Keyboard. Und da haben wir eine neue Art der Koordinierung, der Motorik mit dem Denken. Ja. Die kriegen beide ungefähr die gleiche Geschwindigkeit hin. Ja. Was für das Denken ein großer Vorteil ist.
Vielleicht noch eine Frage, Jakob, oder? Genau, weil wir sind jetzt ja beim Zusammenhang zwischen Denken und Motorik und Sie haben den Aspekt Feinmotorik angesprochen, um Gedanken festzuhalten oder zu fixieren. Und jetzt nochmal den Unterschied, ob es vielleicht handschriftlich ist oder getippt in der Tastatur. Macht es denn nochmal einen Unterschied, wie intellektuelle Inhalte bearbeitet oder verankert werden?
Es gibt Forschung dazu, ja, die sagt, dass die handschriftliche Verschriftlichung von Gedanken der günstigere Weg ist, um sie im Gedächtnis zu verankern. Ja. Und ich denke, es ist auch durchaus gerechtfertigt, also Mitschriften nicht unbedingt im Computer zu machen, sondern handschriftlich zu machen und dann vielleicht nochmal zu übertragen in dem Computer, weil wir heute ja das Problem haben, dass unsere Speicher alle digital sind. Wir haben keine Ordner mehr, wo wir das handschriftlich reintun, sondern wir speichern Dinge im Computer. Ja, so. Also es gibt durchaus gute Gründe, die Handschrift nicht ganz ad acta zu legen. Auf der anderen Seite hat sich für alle komplexeren Schreibarten das digitale Schreiben durchgesetzt, weil das vor allem uns erlaubt, Dinge schneller zu verändern. Alle alten Schreibarten, ja, wo wir also irgendwie Buchstaben auf einen Beschreibstoff fixiert haben, wenn wir das gemacht haben, war das fix. Und das wieder wegzuradieren, ja, oder beim Computer damit mit Tippex wegzumachen, das war viel aufwendiger als das Schreiben. Ja, als das eigentliche Beschreiben eines Stoffs. Und das ist heute so flexibel geworden, dass wir viel schneller überarbeiten können. Und das Überarbeiten ist ja das, was sozusagen den Lern- und auch den Denkeffekt beim Schreiben ausmacht. Ich schreibe etwas nieder, schaue es mir an, lese es durch und sage, nee, das entspricht nicht dem, was ich im Kopf habe. Ja? Das sind ja zwei unterschiedliche Arten, wie Gedanken fixiert sind. Die rein mentale Fixierung, ne? Da habe ich eine Vorstellung und das, was ich dann auf dem Papier mache. Und durch das digitale Schreiben kann ich das viel leichter in Korrespondenz bringen. Und wenn wir zuschauen heute, wie manche Studierende schreiben, die denken nicht erst und schreiben dann, sondern sie schreiben erst und denken dann. Und dann verändern sie es so lange, bis es dem entspricht, was sie sagen wollen. Ja. Das ist also der Vorteil des digitalen Schreibens und das haben wir beim handschriftlichen Schreiben nicht. Da sind wir nach wie vor gezwungen, erst zu denken und dann zu schreiben, was auch seine Vorteile hat. Aber wir kommen nur viel, viel langsamer weiter bei der Behandlung irgendeines Denkstoffs. So, Ordnung chaotischer Gedanken. Ja, wenn wir chaotische Gedanken ordnen wollen, dann nehmen wir heute unser Textverarbeitungsprogramm. Das hilft uns dabei. Das ist eine riesige Hilfe und die haben wir in allen früheren Schreibarten nicht gehabt. Ob es immer wirklich die günstigste Art ist, ob es nicht manchmal lohnenswert wäre, vorher zu denken, das ist eine andere Frage. Ja. Aber das Chaos zu ordnen, geht sicherlich besser.
Toll, Herr Gruse. Wir haben eine sehr inspirierende Stunde mit Ihnen verbracht. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei Synapsengulasch dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen auch. Uns hat es total gut gefallen.
Das hat Spaß gemacht, ja. Ihre Fragen waren sehr, sehr anregend und auch ein bisschen fordernd.
Gestatten Sie mir noch eine ganz kesse Abschlussfrage. Wann ist es glücklich, auch einfach mal das kritische Denken kritisch sein zu lassen und es nicht zu tun? Gibt es Lebenssituationen, wo Sie das vielleicht sogar als kritischer Denker auch ganz bewusst tun?
Schreiben Sie Gedichte. Da können Sie ganz dem Klang folgen und da können Sie also logische Strukturen auflösen, wie Sie wollen. Es muss nur irgendwie klingen und irgendetwas bewegen in den Köpfen, aber nicht auf eine rationale, logische Art und Weise. Ja.
Schöner Gedanke. Vielen Dank, Herr Kruse.
Gern geschehen.
Alles Gute.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke Ihnen.